Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcast. Mein Name ist Henning Lehnertz und ich habe für diese Folge mit Kim Gottwald gesprochen. Kim ist einigen von euch vielleicht ein Begriff. Er ist der Typ, der im vergangenen Jahr während der Fußball-EM von Austragungsort zu Austragungsort der Deutschlandspiele gelaufen ist. Die kurzen Videos seiner Aktion gingen viral, sorgten dafür, dass sein Instagram-Account durch die Decke ging und machten den Studenten zumindest so bekannt, dass diverse regionale und nationale Zeitungen über ihn berichteten. Die Zeit kürte ihn jüngst sogar zu den wichtigsten Persönlichkeiten unter 30 Jahren. Inzwischen lebt Kim für diese verrückten läuferischen Aktionen, hat aber auch ein Unternehmen gegründet. Im Podcast erzählt er seine Geschichte. Viel Spaß beim Anhören. Wir starten einfach mal und ich freue mich sehr, dass Kim Gottwald den Weg in den Runner's World Podcast gefunden hat. Und bevor wir dich näher vorstellen, beziehungsweise du dich näher vorstellst und auf deine ganz verrückten Aktionen zu sprechen kommen, einmal die Frage, als was würdest du dich eigentlich bezeichnen? Bist du Sportler? Bist du Student? Bist du Influencer, Unternehmer, Creator?
Wie du schon hier alles aufzählst, es macht das Problem eigentlich sofort sichtbar. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mich, glaube ich, einfach als Kim bezeichnen. Ich mache so viel irgendwie hier und da und alles so halb und nicht so 100% nur das eine. Deswegen finde ich schwierig, mich da festzulegen. Aber ich glaube, am ehesten wahrscheinlich sogar als Student. Ja, als Student.
Ah ja, okay, bin ich mal gespannt, ob wir auf das Studium zu sprechen kommen und wie viel Studium da wirklich stattfindet oder ob nicht doch was anderes ein bisschen mehr Relevanz in deinem Leben hat. Genau, das erste Mal, dass ich von dir Notiz genommen habe, war während der Fußball-EM 2024. Ich nehme mal an, da geht es einigen da draußen ganz genauso. Verrat doch einfach mal, was du während der Fußball-EM 2024 gemacht hast.
Ja, das war das erste Mal, dass ich irgendwie so auf Social Media und generell so ein bisschen in Erscheinung getreten bin, denke ich. Ich bin damals zu jedem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gelaufen. Also gegen die Schotten ging es ja in München los und dann nach Stuttgart und weiter nach Frankfurt und dann nach der Gruppenphase nach Dortmund und dann wieder zurück nach Stuttgart, wo es dann ja leider zu Ende war. Aber genau, das habe ich gemacht. Bin da jeden Tag so um die 50 Kilometer gelaufen für 21 Tage. Und ja, so hat sich dann irgendwie alles ergeben.
Okay, bevor wir darauf zu sprechen kommen, warum du das gemacht hast, vielleicht einmal kurz die Zwischenfrage. Bist du eher Fußballfan oder laufbegeistert? Also was war da so das Ding, was dich dahin gebracht hat überhaupt?
Boah, das ist schwierig. Also wenn ich etwas gucken muss, dann wahrscheinlich eher Fußball. Also es kommt natürlich auch das Spiel an. Ich bin jetzt nicht die Person, die Samstag 15:30 blockt, damit die Bundesliga geguckt werden kann. Aber ich bin schon, vor allem jetzt so Länderspiele und jetzt Heim-EM, das war natürlich irgendwie was Cooles. Boah, als Kind viel Fußball gespielt. Deswegen war das natürlich sehr da. Aber Laufen ist für mich auch irgendwie so das, was ich sehr persönlich einfach mehr mache, sportlich. Und dadurch war das einfach so eine gute Mischung aus beidem.
Okay. War kein Geld für die Bahnfahrt da oder woran lag's?
Ja, da wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht angekommen. Nee, an sich war es einfach, die Idee, ich wollte coole Videos machen und dann war halt die EM da und ich hatte wirklich verhypt auf die EM einfach und habe mich dann entschieden, abends im Bett lag, ich habe es überlegt, habe dann gegoogelt, wann sind die Gruppenspiele, gegen wen sind die und wo sind die. Und dann war es wirklich irgendwie so, ich bin immer noch davon überzeugt, man musste diese Möglichkeit einfach nutzen, weil es war München, Stuttgart, Frankfurt, also sozusagen vom Süden in Westen hochgelaufen und genau immer so fünf Tage Zeit zwischen den Spielen, immer so 50 Kilometer pro Tag, damit man dann easy von Stadt zu Stadt laufen konnte. Und dadurch war einfach, okay, das kann man gut nutzen. Auf die Idee kommt wahrscheinlich nicht noch jemand und deswegen ist es dann irgendwie entstanden, ja.
Ja, easy von Stadt zu Stadt, so easy war das wahrscheinlich gar nicht. Also du sagst 50 Kilometer im Schnitt pro Tag. Wie hast du das angestellt? Ich meine, das Laufen, das rundherum.
Ja, die Taktik hat sich irgendwann geändert. Also es ging los, wirklich in München, hab da bei einem Kollegen gepennt, in der Studentenwohnung mit meiner Mutter, weil die meinte, wir machen gerne so Fahrradtouren zusammen und sie meinte, sie ist dabei. Und da haben wir da gepennt und sind dann los und mussten dann immer bestimmte Distanzen schaffen pro Tag, weil wir am Anfang halt kein Wohnmobil oder so hatten, sondern immer feste Unterkünfte. Man kann ja auch nicht, vor allem in Bayern, da in jedem beliebigen Ort schlafen, weil manchmal hast du auch dann 30 Kilometer nur so kleine Dörfchen und da kannst du natürlich nirgendwo unterkommen. Deswegen war es am Anfang immer von Hotel zu Hotel oder von Airbnb zu Airbnb sozusagen. Und ab der Gruppenphase dann oder nachdem die vorbei war, gab es ein Wohnmobil dann, weil das etwas einfacher war umzusetzen, ja.
Und deine Mutter hat dich anfangs auf dem Fahrrad begleitet und dann im Wohnmobil, die war die ganze Zeit dabei.
Nee, danach ist mein Dad eingesprungen, weil meine Mutter wieder arbeiten musste. Sozusagen fliegender Wechsel.
Okay, wie wäre es weitergegangen, wenn Deutschland nicht im Viertelfinale? Ich musste natürlich eben einmal schauen, gegen wen überhaupt, weil ich bin ja völlig Fußball uninteressiert. Gegen Spanien sind sie ausgeschieden. Also was wäre passiert, wenn sie nicht gegen Spanien ausgeschieden wären?
Dann wäre es weitergegangen nach München, also hätte auch noch super gepasst, in, ich glaube, 4 Tagen, ungefähr so 60 Kilometer pro Tag wären das gewesen. Dann wäre aber ein Problem gekommen und das Problem heißt München-Berlin in 4 Tagen. Ich glaube, das wären so 180 Kilometer pro Tag oder so gewesen. Da hätte dann vielleicht das Fahrrad zu Hilfe kommen müssen. Das war auch schon alles geplant, aber leider ist es ja nicht dazu gekommen.
Okay, alles klar. Wie waren denn so die Reaktionen? Also das, was ich mitbekommen habe, war ja durchaus so, dass das, ja, das wird ja gern benutzt, das Wort, aber ein Stück weit viral ging, deine Aktion. War das wirklich so?
Ja, schon. Also ich glaube, ich hatte währenddessen wirklich mehrere Millionen Klicks auf die Videos und so. Und die sind wirklich verdammt gut angekommen. Hat mich auch extrem gefreut. Und jetzt vor allem im Kontrast zu dem, was ich vorher gemacht hatte. Ich hatte vorher 500 Instagram-Abonnenten, 490 davon Leute, die ich kannte so. Und deswegen war das natürlich dann schon irgendwie auf einmal dann 25.000 Abonnenten. Das ist schon sehr, sehr hoch gegangen, ja.
Okay, war das auch so ein bisschen dein Wunsch, dass das passiert? Oder war das einfach nur ein Nebeneffekt?
Also ich bin jetzt nicht mit dem Mindset da reingegangen, das wird viral gehen und das kann nur gut werden. Klar hatte man das irgendwo im Hinterkopf, weil ich war davon überzeugt, dass die Idee einfach gut ist und dass es cool ist, ja, mitzufiebern neben den Spielen. Man hat halt nicht nur das Spiel, was halt irgendwie dann am Samstag ist, sondern man hat halt, okay, schafft Kim es dahin und schaffen wir es dann noch eine Runde weiter. Das war irgendwie so das Ding. Und deswegen, natürlich war es irgendwo im Hinterkopf, aber es war jetzt nicht der große Plan.
Ich glaube, irgendwann hast du dann auch mal dich an den Sponsor der Nationalmannschaft, also Adidas, gerichtet und um ein Ticket gebettelt, was dann, glaube ich, auch funktioniert hat. Oder warst du bei allen Spielen dann im Stadion?
Nee, die Gruppenphase, also bis auf in Frage, also die ersten 2 Spiele habe ich beim Public Viewing geguckt, war auch sehr schön. Und dann das Phasenspiel in Frankfurt gegen, das müsste die Schweiz gewesen sein, ja. Da habe ich ein Ticket von der DFB-Fanbotschaft bekommen, also erst noch vom DFB. Und danach hat sich dann Adidas erbarmt und meinte, hey, wir haben da noch was, sag gerne mal Bescheid. Und dann, ich hätte auch noch zu den Folgespielen kommen können, aber ja, wir haben es schon oft gesagt, hat ja nicht geklappt.
Okay, also die haben dich dann quasi von sich aus kontaktiert.
Ja, genau.
Ach krass, die haben das dann auch alles mitbekommen und gedacht, ja, coole Aktion, unterstützen wir.
Genau.
Okay, und die anderen Spiele hast du dir dann aber während der WM nicht angeschaut. Also als Deutschland ausgeschieden ist, war die EM auch für dich vorbei.
Ja, Finale habe ich natürlich geguckt, ne? Okay. Aber fernab davon war auch irgendwie nichts. Also natürlich hatte ich irgendwie Zeit, weil ich bin den ganzen Tag gelaufen, aber nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich war eher damit beschäftigt, irgendwie die täglichen Kilometer zu bewältigen und am nächsten Tag weiterzumachen.
Ja. Wie war das denn? Also die einzelnen Tage oder diese Zeit während der EM? Also was für Herausforderungen musstest du da durchstehen? War das anders, als du dir das vorgestellt hast? Hast du gedacht, scheiße, war ich blauäugig oder lief es genauso wie geplant?
Ja, absolut. Also man muss auch sagen, ich habe mich da nicht spezifisch drauf vorbereitet. Also ich habe ein bisschen mehr gelaufen davor und ich bin halt davor 2 Ultramarathons gelaufen insgesamt. Also 2x 100 Kilometer. Und deswegen, also ich hatte eine gewisse Erfahrung in dem Bereich, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kenne diese Belastung die ganzen Tage hintereinander. Und bin dann auch wirklich den ersten Tag rein und dachte mir so, okay, also ich stehe morgen früh auf und es gibt 2 Optionen. Entweder ist es irgendwie machbar, noch weiter zu laufen oder Tag 2 und das Ding ist zu, weil nichts mehr funktioniert. Und normalerweise war es nur noch meinen anderen Ultras, dass ich nach einem Tag komplett weg war. Deswegen war es so ein bisschen, mal gucken, was passiert. Aber es hat irgendwie geklappt. Natürlich war es Tag für Tag schwerer und die Beine, denen ging es nicht irgendwann gut so. also nach, wo ich sagen muss, nach 10 Tagen oder so hat es sich so ein bisschen eingelaufen, dann war einfach dieses tägliche Leid halt Normalität. Deswegen, das hat ganz gut geklappt. Aber sonst natürlich, wettertechnisch war es teilweise super viel Regen und super viel Wind und das war stressig. Dann die Routenführung, also ich habe mit verschiedenen Programmen geplant, aber 50% dieser Routen waren wirklich eine absolute Katastrophe. Also durch irgendwelche Felder oder Waldwege, die wirklich noch nie ein Mensch gesehen hat. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die sich ausgedacht wurden. Also wirklich durch Dornbüsche und so, und da stand, also Garmin hat gesagt, es geht geradeaus, aber da ging gar nichts geradeaus. Und das war natürlich schwierig und Schlafentzug und so, aber im Großen und Ganzen war es schon so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es war schon ein hartes Stück teilweise.
Okay, die Ultras, die du in der Vorbereitung gemacht hast, die 2 Stück hast du gesagt, 2x100 Kilometer, waren das richtige Rennen oder bist du das auch einfach bei dir irgendwie vor der Haustür gelaufen?
Also den ersten bin ich komplett vor der Haustür gelaufen, ich komme aus einem schönen Dorf, Seppenrade, und bin da einfach ein paar Runden gedreht, dann 10 an der Zahl, 10 mal meine Kilometer, 10 mal meine 10 Kilometer Runde, und danach waren die 100 voll. Und den zweiten bin ich in Köln gelaufen, auch alleine um den Teich, um den Aachener Weiher. Das ist eine 800-Meter-Runde. Und bin, ja, 125 Mal da rumgelaufen und dann war der ultra voll.
Okay, und da hast du dann aber tatsächlich selber auch schon Aktionen draus gemacht, dich dabei gefilmt. Also es war jetzt nicht nur für dich in der Vorbereitung, um zu gucken, okay, kann ich das, sondern da hast du auch schon, ja, sag ich mal, mit Social Media so ein bisschen hantiert.
Beim zweiten schon, beim ersten gar nicht. Also mein erster 100er war komplett aus Eigeninteresse heraus und nichts gefilmt. Der zweite war dann das erste Mal, dass ich das dann auf Social Media geteilt habe. War so auch so ein bisschen Vorbereitung. Ich bin da davor schon öfter mal um den Teich herumgelaufen, jeden Tag so eine Runde mehr, und habe dann das sozusagen als krönenden Abschluss von dem Projekt gemacht, ja.
Okay. Wie lange läufst du denn eigentlich schon? Also das klingt jetzt so, als hätte man es mit einem sehr erfahrenen Läufer zu tun, der schon zig Marathons in den Beinen hat und irgendwie schon jahrelang läuft und dann entscheidet, okay, ich laufe jetzt irgendwie mehrere Ultras hintereinander, um von Stadt zu kommen, in denen die Nationalmannschaft spielt. Das ist aber ja nicht so.
Nee, ich habe während Corona angefangen, 2020, wie wahrscheinlich die meisten irgendwie, weil man konnte ja nichts anderes machen. Und ich war früher wirklich fest davon überzeugt, dass ich nicht laufen kann. Und ich habe Laufen gehasst wie die Pest. Weil ich habe auch damals nur meine alten Turnschuhe gehabt und habe dann meine 5-Kilometer-Runden in meinen Turnschuhen, 6:30er-Pace, schöne 180er-Herzrate. Das war noch gute Zeiten. Und dann hat sich das aber irgendwie so eingependelt, dass ich dann immer, ich habe Abi gemacht und es war so eine gute Ablenkung nebenbei, weil Corona, man konnte nichts machen. Und jeden Morgen vor der Schule irgendwie 5:30, 6 Uhr aufgestanden und 10 Kilometer gedreht. Jeden einzelnen Tag immer Easy Runs. Und irgendwann hat man dann so eine, ja, relativ große Grundausdauer einfach gehabt, halt so einen Tank, ne? Und mit dem konnte ich dann weiterarbeiten.
Okay, also während Corona angefangen, also jetzt bummel ich so fünf Jahre eben her.
Ja.
Okay. Und hast du dich dann irgendwann als Läufer definiert, als jemand, dessen Leidenschaft und Hobby es ist, zu laufen?
Ich glaube, nie so bewusst. Also mittlerweile wird mich das jemand fragen. Ich würde es trotzdem, also ich würde es nicht aus mir, also von mir sagen, aber wenn mich das jemand fragt, natürlich. So, ich laufe enorm viel und mache noch anderen Sport nebenbei, aber Laufen ist schon irgendwie so, das ist das Hauptding, was ich mache. Deswegen, ich bin Läufer, ja, aber ich finde es immer schwierig, das so einzugrenzen, weil ab wann ist man Läufer, ne?
Ja. Ja, genau, es kommt so ein bisschen auf die eigene Sichtweise letztlich an. Ja. Ne? Also jeder, der halt läuft, egal ob viel oder wenig, egal ob Wettkämpfe oder nicht, ist halt Läufer oder Läuferin. Und es hängt halt, glaube ich, sehr davon ab, wie sehr man sich da selbst definiert. Ne? Wenn man noch vieles anderes hat, dann klar, fällt es auch leicht zu sagen, ich bin irgendwie Multisportler oder irgendwie Multiathlet. Ich glaube, so hast du dich auch mal bezeichnet.
Hybrid.
Hybridathlet. genau, du bist nämlich genau, du läufst nicht nur sehr, sehr weit, sondern du bist auch selbst sehr breit. Haha, Wortspielreim. also du machst auch Krafttraining und das sieht man dir auch tatsächlich an. Also ich glaube, deine Oberarme sind dicker als meine Oberschenkel. da steckt schon viel Power in dir drin. War das auch schon immer so? Also war das vor dem Laufen so Kraftsport, war das ein großer Teil oder kam das auch erst danach?
Ja, ich habe, ich glaube, als ich so 12 war, habe ich mit Rudern mal angefangen für 2-3 Jahre. Habe das dann relativ aktiv auch verfolgt und damit aber auch irgendwann aufgehört, weil mich das nicht so gecatcht hat. blöd gesagt, und bin dann in Kraft- und Kampfsport reingerutscht, also bin dann mal ins Gym gegangen einfach und habe dann angefangen, noch einmal erst Taekwondo und dann noch MMA zu machen, und da ist Kraft natürlich auch eine wesentliche Komponente und auch für mich einfach damals war Ästhetik dann ein großer Punkt, habe dann auch sehr viel Kraftsport gemacht und bin dann, während ich sozusagen zum Laufen gegangen bin, ist das immer so ein bisschen weggefallen. Und ich habe auch gut an Muskeln damals abgenommen, aber habe mich dann irgendwann, ich sag mal so, wieder gefangen oder hatte wieder Interesse, mehr in die Richtung zu gehen. Und mittlerweile fahre ich natürlich ein deutlich höheres Laufpensum, also bin mehr darauf fokussiert. Aber ja, der Kraftsport ist mir nie so richtig weggegangen. Das heißt, der ist immer noch da und wird täglich immer abends. Es gibt das perfekte Abends-Workout, Kraftsport, wird immer eingebaut und dann läuft das.
Ja, du lächelst gerade so ein bisschen verschmitzt, weil genau, du teilst ja auch viel von deinem Leben. Ich würde sagen, dazu kommen wir später, aber da kann man dich genau beim Kraftsport und bei all dem anderen Kram, den du so machst, durchaus verfolgen. Du bist ja inzwischen jemand, der auch durch viele andere Aktionen irgendwie dann aufgefallen ist. Du bist inzwischen irgendwie, ich glaube, vor Weihnachten oder nach Weihnachten 2024 bist du 50 Kilometer früh morgens um den Eiffelturm gelaufen. Du bist 1200 Kilometer, glaube ich, durch Deutschland gelaufen. In wie vielen Tagen?
18,
ja. 18 Tagen. Und das ist alles ja nach dieser EM-Geschichte passiert. Also es hat beinahe so ein bisschen den Eindruck, als wäre das so die Initialzündung gewesen für jetzt müssen durchgeknallte Aktionen folgen, weil die Leute reden über mich, das muss weiter passieren und ich liefere jetzt ab. Ist das so ein bisschen der Antrieb? Ist das so ein bisschen die Geschichte hinter diesen ganzen Aktionen oder entsteht das wirklich aus dir selbst heraus?
Ich denke, das ist ein Zusammenspiel von beiden Seiten. Also einmal natürlich nach der EM war halt so, du bist wieder zu Hause und du hast jetzt 24.000 Leute, die sich das angeguckt haben und aktiv verfolgt haben. Aber das Problem ist irgendwie, was machst du jetzt? Weil die EM ist vorbei und das, wofür du stehst in dem Sinne oder worüber die Leute dich kennengelernt haben oder was die Leute an dir interessiert, ist halt durch. Das heißt, ich fand Social Media fand ich schon immer cool und wollte das halt dann irgendwie auch beibehalten und wollte dann dementsprechend einfach einen Mehrwert schaffen, nachdem es sich trotzdem noch lohnt, mich zu verfolgen. Und habe dann damals angefangen und wusste nicht so richtig, was ich machen möchte, weil nach der EM auch erstmal ein bisschen Regeneration. Und habe dann im August einen Ultramarathon gemacht in Berlin, 100 Meilen, 161 Kilometer. Und dann war aber irgendwie immer noch nicht so klar, was ich gerne machen möchte. Und habe jetzt so nach und nach so ein bisschen mehr meinen Weg einfach durch diese Videos gefunden und mache jetzt auch so Challenge-Sachen, so 60 Kilometer durch den Kreisverkehr oder 50 Kilometer um Eiffelturm, wie du gesagt hattest, eine Deutschlanddurchquerung. Und das sind alles schon Sachen, die ich persönlich einfach cool finde und auf die ich Lust habe. Und dann ist halt noch so das Ding, okay, das ist halt auch ein cooles Video. Das kann man gut verpacken, das interessiert die Leute. Und dementsprechend ist einfach so ein Zusammenspiel von beiden Sachen. Ich mache jetzt kaum oder ich mache super selten Sachen, wo ich sage, die mache ich nur Social Media willen oder damit es halt ein cooles Video entsteht. Aber natürlich ist das immer eine Komponente, die da mitschwingt.
Okay, aber du möchtest auch schon selbst herausfinden, ob du das kannst, was du dir da vorgenommen hast. Ich glaube, ein Paradebeispiel dafür ist auch, und ich glaube, du bereust es und hast wahrscheinlich auch schon Angst davor, es durchzuziehen, diese Rückwärtslaufgeschichte. Irgendwie hast du gesagt, ich will mal gucken, wie es ist, 5 Kilometer rückwärts zu laufen, und wenn so und so viele Leute kommentieren oder liken, dann machst du 10. Das passiert dann natürlich, wenn man solche Aktionen macht, und dann irgendwie jetzt inzwischen sollst du einen Marathon, glaube ich, rückwärts laufen.
Ja, ich habe den halben schon absolviert und danach mich echt gefühlt, als hätte mich jemand kaputt getrampelt. Und eigentlich wäre jetzt sogar letzten Sonntag der Rückwärtsmarathon dran gewesen, aber das ging jetzt aufgrund ein, zwei anderen Sachen nicht. Aber ja, er steht noch an, er muss noch absolviert werden, 42 Kilometer rückwärts, das wird eine wilde Partie, lass es mich so sagen.
Also wenn man sich das Video von den 5 Kilometern anschaut, fragt man sich wirklich, wie soll das über einen Marathon gut gehen?
Das frage ich mich auch, ja.
Was ist denn so die größte Herausforderung beim Rückwärtslaufen? Ich glaube, die meisten, also man läuft ja eigentlich nie rückwärts, also vielleicht als Kind mal und irgendwann hört man mit dem Spaß auf, außer man trainiert irgendwie beim Fußballverein oder irgendwie sowas. Ich glaube, bei so Vereinssport oder Ballsportarten macht man das mal häufiger. Was ist da so das Schlimme, das Fiese?
Boah, ich glaube, man kann es schlecht beschreiben, auch weil das, wie gesagt, das macht ja niemand und ich habe es da vorher auch nie gemacht und man läuft dann den ersten Kilometer und denkt sich so, okay, ist jetzt ungewohnt für die Muskeln, aber spätestens ab Kilometer 2 fragt man sich wirklich, was das für eine Übung ist, weil also die Waden werden komplett auseinandergenommen, also der Körper, der kommt damit gar nicht klar, wenn man sich dann mal umdreht und wieder normal steht, die Oberschenkel zittern extrem, weil es einfach so untypisch ist und wirklich Muskeln, ja, benutzt, insbesondere die Waden, die halt beim Laufen natürlich auch zum Einsatz kommen, aber einfach nicht in der Intensität. Deswegen, also ich kann es jedem nur empfehlen, das mal einen Kilometer zu machen, weil danach weiß man auf jeden Fall, okay, vorwärts geht, rückwärts nicht.
Ja, macht vielleicht doch Sinn, dass wir vorwärts laufen in der Regel und nicht rückwärts.
Hat schon Sinn, ja.
Also ich würde es tatsächlich nicht machen. Ich bin mal auch so als Challenge 10 Kilometer gegangen, also dieses olympische Gehen.
Ja.
Und das geht auch so unfassbar in die Schienbeine, weil man halt den Fuß so anzieht und das Bein durchstreckt. Das war die Hölle. Da hatte ich auch dann eine Woche lang Muskelkater, obwohl ich halt super langsam unterwegs war im Vergleich zum Laufen. Aber es ist, naja, wenn man den Körper anders belastet als üblich, als vorgesehen, sage ich jetzt auch mal in dem Fall, oh, Hölle.
Das ist schon ein krasser Unterschied, ja.
Ja. Würdest du sagen, das war so bislang das Härteste, jetzt so dieser Halbmarathon rückwärts oder 100 Meilen ist das härter?
Ja, also das ist kein Vergleich. Also natürlich ist es, wenn wir uns jetzt diese 3 Stunden, die das dann dauert, rausnehmen und vergleichen, dann, na klar, dann sind diese 3 Stunden vielleicht in diesen 3 Stunden anstrengender, aber der 100 Meiler ging ja über 23 Stunden, 20 Minuten und vor allem die letzten 3 Stunden wirst du da absolut vermöbelt, also das ist kein Vergleich oder auch die Deutschlanddurchquerung, da morgens aufzustehen an Tag 16, im Regen los, bei 2 Grad, dann denkst du nur so, Alter, nicht nochmal. So, also das ist schon kein Vergleich da, ja.
Hattest du bei der Deutschlanddurchquerung auch Hilfe von außen, auch wieder Wohnmobil und nebenher gefahren oder wie?
Ja, ich hatte Wohnmobil. Das ist halt, da hat man sich immer an bestimmten Punkten getroffen. Ich habe meistens immer so 35 Kilometer gemacht, dann nochmal 20 und dann nochmal so 10. Einfach so 2 Pausen am Tag, dann 2 größere, wo ich dann auch mal kurz eine halbe Stunde mich hingelegt habe und so, einfach um besser zu regenerieren. Genau, und ja, das war dann die hauptsächliche Hilfe.
Ja, ich hatte ja das Vergnügen, dich auch vor kurzem zu Hause zu besuchen bei deiner Mutter und deiner Schwester im Münsterland, wo du ja auch aufgewachsen bist. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Sehr gerne.
Und da habe ich mitbekommen, dass deine Mutter, anders als man es erwarten würde, hinter diesen Aktionen steht. Also die findet das gut und die redet dich da ja auch rein. Also ich glaube, diese Eiffelturm-Nummer habt ihr erzählt, diese 50 Kilometer um den Eiffelturm, das war ihre Idee. So,
ja.
Sohn, lauf mal 50 Kilometer am Eiffelturm.
Ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding. Also die Idee kam von ihr, aber ich glaube, irgendwo redet sie mich rein, aber irgendwo auch gar nicht. Also wenn ich hier so manche Sachen erzähle, dann sagt sie echt so, ey, das muss jetzt nicht sein. Aber so manche Ideen hat sie dann selber und sagt die mir. Und ja, es ist, man ergänzt sich gut.
Woher kommt das? Also ich glaube, du hast vorhin schon erwähnt, ihr seid früher irgendwie Fahrrad gefahren gemeinsam, habt da so längere Radtouren gemacht oder Radurlaube. Ist deine Mutter selber auch, naja, so ein Typ wie du, sage ich jetzt mal ganz platt?
Ja, man sagt ja, was heute hat sie noch zu mir gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum. Also das ist so ein Ding bei uns irgendwie. Meine Mom hat auch immer so Optionen und wenn die sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das durch, egal bei welcher Ebene oder Sache im Leben. Und da komme ich einfach nach. Also bei mir ist es halt eher auf die sportliche Komponente dann bezogen. Aber wir ticken da schon sehr gleich und wenn wir irgendwas vor Stirn haben, dann wird das abgearbeitet.
Okay, diese ganzen Aktionen, die wir jetzt gerade so besprochen haben, waren ja alle irgendwie 2024. Weißt du, wie viele Kilometer du da gelaufen bist?
Ja, also ich bin 2024 insgesamt 7.800 Kilometer gelaufen.
Okay, das ist im Wochenschnitt,
hast du das auch? Das ist ein Halbmarathon pro Tag ungefähr.
Ein Halbmarathon pro Tag, also okay, quasi so 140, 150 Kilometer pro Woche. Ja, das ist ja quasi schon Profiläufer-Niveau.
Schon viel, ja.
Trainierst du denn richtig oder gehst du einfach nur raus und läufst und machst vor allen Dingen diese Aktion? Ich meine, da kommen ja ein Großteil dieser Kilometer wahrscheinlich auch zusammen, gar nicht während des normalen Alltags, sondern während dieser Aktion.
Ja, also natürlich trainiere ich auch ganz normal, also mein normales Wochenpensum. Ich mache halt super viel Easy Runs, möchte mich dabei jetzt auch mehr Richtung, bisschen Tempo, Work und so orientieren, einfach weil ich gerne auch diese großen Dinger wie Marathon unter 3 oder so einfach knacken möchte. Jetzt auch zum Beispiel, ich habe jetzt noch ein Event, was im Mai stattfindet, relativ großes. Da habe ich jetzt auch einen Coach extra für, der da mit mir zusammenarbeitet, weil ich das jetzt mal ein bisschen ernster nehmen möchte, weil bisher war alles so ein bisschen freie Schnauze. Mhm. Und ich denke, wenn man das noch mal ein bisschen professioneller angeht, dann kann man da vielleicht auch noch ein bisschen was rausholen.
Ja, wie viel bist du denn vorher gelaufen? Also weißt du, wie viel du 2023 gelaufen bist? War das da so die Hälfte oder viel, viel weniger? Kam das
Ich glaube schon viel weniger. Also ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, ich bin 2023 nicht mehr als 3 vielleicht, 4.
Okay. Ist ja auch schon ordentlich.
Ja, aber also natürlich deutlich weniger.
Ne? Ja. Jetzt muss natürlich die Frage nach Verletzungen, nach Problemen kommen, weil es ist ja schon extrem der Sprung dann oder generell, also nicht nur der Sprung, den du gemacht hast, was die Kilometer angeht, sondern einfach natürlich auch die Aktion, die Umfänge an sich. Hast du da irgendwie große Probleme?
Ich hatte zwischenzeitlich einfach immer so Belastungsschmerzen. Ich hatte mit meinen Hamstrings nach einem Ultra Probleme oder Knöchel und Hüfte war bei der deutschen Durchquerung präsent. Aber ich hatte
präsent.
Ich habe jetzt nichts, was mich nachhaltig beeinträchtigt hat. Also ich mache nach den größeren Sachen immer so 2 Wochen Pause und versuche das alles irgendwie auszukurieren. Deswegen, also ich habe nichts, also ich habe keine wirklichen Verletzungen bisher gehabt, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Deswegen.
Okay, wir klopfen jetzt mal nicht auf Holz, weil da stehen ja die Mikrofone drauf. Das können wir den Zuhörerinnen nicht antun. Aber das ist auf jeden Fall schon sehr beeindruckend. Wahrscheinlich auch eines deiner Talente, muss man dann wirklich sagen, dass du all das verkraftet.
Ja, ich habe sehr gute Knochen. Also da bin ich genetisch, das ist gut.
Alright. Du hast davon gesprochen, dass du ein Rennen vor der Brust hast im Mai. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was für ein Rennen das ist, generell hast du aber keine Erfahrung mit Rennen. Also du bist jetzt nicht so derjenige, der alle 3 Wochen irgendwie mit einer Startnummer irgendwo steht, oder?
Ja, ich glaube wirklich, ich bin erst einmal bei einem Rennen gestartet und das war Berlin, der 100-Meiler. Und
sonst
habe ich alles auf eigene Faust gemacht. Das ist wahrscheinlich sehr untypisch. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Ich bin noch nie die Marathon-Distanz auf Zeit gelaufen. Deswegen, ja, es ist für mich Neuland.
Das ist echt verrückt. Also, ja, okay. Spannend. Aber würdest du, also du hast es ja eigentlich schon gesagt, 3 Stunden im Marathon ist so ein Ziel. Also du wirst in diesem Jahr vielleicht dann auch das ein oder andere Mal wirklich bei Straßenläufen teilnehmen, um zu gucken, wie schnell kann Kim eigentlich laufen?
Jein. Also das Problem ist, eigentlich war das geplant, aber jetzt kam das Mai-Event dazwischen, im Juni ist vielleicht noch was angesetzt und im September werde ich beim Transalpinen Run mitmachen.
Ach krass, okay.
Ist das natürlich auch nochmal eine andere Sache und ich weiß nicht, ob wir den Marathon da irgendwo zwischenkriegen, weil das schon sehr, sehr viel einfach wird, aber vielleicht, hoffentlich.
Okay, ich weiß schon, was im Mai ansteht, aber lass die Katze mal aus dem Sack für alle, die dir nicht bei Instagram oder bei YouTube folgen.
Ja, sehr gerne. Ich muss das ein bisschen weiter ausholen. Es gibt einen amerikanischen Lauf-Influencer, Content-Creator namens Nick Bear, der jetzt schon seit vielen Jahren da Content in dem Bereich macht und auch eine Marke hat, die Supplements vertreibt und hat das alles auf YouTube immer dokumentiert. Und ich habe damals Laufen eigentlich nur wegen diesen Videos angefangen. Ich fand das immer sehr interessant und damals hat er das immer sehr gut erklärt, wie man Ausdauer und so aufbaut und bin dann dadurch irgendwie reingerutscht und habe mich da immer so reingefuchst und er hat jetzt ein Event im Mai, oder hat er jetzt angesetzt, ein Go One More Backyard Ultra. Backyard Ultras sagen wahrscheinlich nicht vielen was relativ neuer irgendwie. Das Konzept oder die Idee hinter so einem Rennen ist, es gibt eine Runde, einen Loop, der ist 6,8 Kilometer lang und der muss jede Stunde bewältigt werden. Das heißt, immer wenn die Uhr zur vollen Stunde schlägt, wird losgelaufen und wenn die Uhr zur nächsten vollen Stunde schlägt, wird wieder losgelaufen. Und wenn man es nicht schafft, diesen Kurs zu bewältigen in der Zeit oder halt sagt, man tritt nicht mehr an am Anfang der nächsten Stunde, ist man raus. Und das geht so lange, bis nur noch eine einzige Person steht. Es gibt keinen zweiten Platz, es gibt keinen dritten Platz, es gibt nur Did Not Finish und einen Sieger. Und da habe ich halt einen Platz bekommen von 125. Das heißt, es geht im Mai nach Texas am 24. Und dann wird da hoffentlich der einzige Sieg geholt. Ne?
Okay, das ist auf jeden Fall dein Ziel, da als letzter noch zu laufen.
Ja, das ist da irgendwie immer der Ansatz. Also man muss auf jeden Fall sagen, das soll jetzt nicht arrogant klingen, weil da läuft das Who is Who der Influencer-Laufszene und generellen Ultraszene mit. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr hochkarätiges Läuferfeld. Und ich gehe da nicht rein und sage, ich bin der Beste. Ich gehe da rein und sage, ich werde das Ding gewinnen. mal gucken, wie es wird. Wahrscheinlich wird es wirklich mehrere Tage da dauern. Ich würde mich nicht wundern, wenn da 200, 300, 400 Meilen gelaufen werden. Mal gucken, ne?
Okay, 100 Meilen schafft man in den 24 Stunden. So ist die Distanz ausgelegt. Genau. Also wenn es 2 Tage, 3 Tage dauert, kann man sich ausrechnen, wie viele Kilometer ihr dann rennt. Und boah, ja. Krass. Gut, also der Rückflug, da hast du Puffer eingeplant, hoffe ich.
Ja, auch erstmal, also wir müssen erstmal rechnen, also wie lange ich laufe und wie lange ich dann im Rollstuhl bis zum Flughafen brauche. Das sind so die 2 Punkte, die ich da einberechnen muss. Also wir haben ein bisschen Puffer eingeplant, wir wollen danach eigentlich auch noch ein bisschen Texas erkunden. Ich hoffe, das schaffe ich dann auch noch. Sollte klappen.
Ich glaube, Texas ist darauf ausgelegt, dass man alles mit dem Auto erreichen kann. Also ich glaube, du musst nicht aussteigen, ins Auto setzen und dich rumfahren lassen, das wird schon funktionieren.
Ja,
verrückte Aktion. Ich meine, das Format, darüber haben wir auch schon im Magazin berichtet, auch hier schon im Podcast. Aber ja, ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, wie krass das ist. Klingt relativ easy. Wie lang ist so eine Runde?
6,8, genau.
6,8. Und eine Stunde Zeit, da denkt man jetzt so, ja, okay, klar, aber das man muss halt jede Stunde wieder anfangen. Ne? Klar, je schneller man ist, desto mehr Pause hat man. Aber man muss ja essen, man muss schlafen. Ich meine, 10 Stunden, ich meine, das ist auch schon weit und lang, aber ich glaube, das schaffen noch die allermeisten. Aber ich glaube so, wenn man die erste Nacht hinter sich hat, dann die zweite im Zweifel kommt.
Meistens sagt man ja, dass so nach den 100 Meilen geht es dann los, dass dann alle fallen wie die Fliegen. Bei dem Rennen bin ich gespannt, weil ich habe schon ein paar Teilnehmer gesehen und ein paar Leute, die gesagt haben, was sie vorhaben. Und da gibt es wenige, die sagen, nach 100 Meilen ist Schluss. Also das wird interessant.
Der Nick Bär, von dem du erzählt hast, also ich habe auch schon mal das ein oder andere Video gesehen. Das ist ja auch eher so ein Kraftsportler. Ich glaube, früher Army-Soldat oder so ein Kram, irgendwie Marine oder was auch immer. Also sieht auf jeden Fall beeindruckend aus.
Und dann super, also war erst Bodybuilder sogar noch und hat dann deswegen auch Supplements gemacht. Und ich bin sehr schlecht in Pfund und Kilogramm umrechnen, aber ich glaube, der wiegt so 220 Pfund. Der ist ein richtiges Tier. Also der ist nicht nur ein bisschen Muskeln, hat wirklich eine Statur wie ein Bodybuilder und läuft dann aber trotzdem den Marathon in 2 Stunden 39. Also das ist eine Maschine, ja.
Würdest du sagen, weil du auch gesagt hast, du hast wegen seiner Videos angefangen, ist das so ein bisschen ein Vorbild von dir?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist halt auch für mich so ein besonderes Ding, dass ich da mitlaufen kann. Also es ist schon, ich würde schon sagen, also wenn ich jemanden als Vorbild ausrufen müsste, dann wäre er das, ja.
Okay, krass, weil das passt ja auf so ganz vielen Ebenen. Eben du Kraftsportler, er Kraftsportler, du Läufer, er Unternehmer, du Unternehmer, kommen wir auch gleich zu, er Influencer, du Influencer. Also ja, es gibt Überschneidungen, sagen wir es mal so.
Ich versuche hier in die Fußstapfen zu treten.
Ja, der deutsche Nick Bär. Der Name ist auf jeden Fall schon mal gut. International Kim Gottwald. Ich glaube, damit kommt man auch zurecht, wenn man sich eine Marke aufbauen möchte. Apropos Marke aufbauen, guter Übergang. Du hast die Kappe deiner eigenen Marke an, Rapid. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Ja, ich hole jetzt wieder ein bisschen weiter aus.
Oh, gerne. Wir haben Zeit.
Nach dem Abi selber ein Textilunternehmen gegründet, weil ich ein Wartesemester hatte. Und das war irgendwie immer so mein Traum. Ich habe damals so super mich für Mode und Streetwear interessiert und habe dann halt eine Modemarke gegründet. Viel Geld reingebuttert, viel Zeit, wirklich sehr, sehr viele schlaflose Nächte. Aber das wollte alles nicht so richtig funktionieren. Vor allem im Studium hat das alles irgendwie nicht so geklappt. Und ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, dass ich mich immer weiter davon wegbewegt habe. Einfach von meinem Lebensstil. Und dann kam jetzt einfach während der EM und auch schon davor, hatte ich so 1, 2 Gespräche mit Freunden, dass wir uns überlegt haben, so, wir sind immer noch alle in diesem Mode-Textil-Ding drin, haben da jetzt auch mittlerweile mehr Kontakte und mehr Ahnung, mehr Expertise in dem Sinne, weil wir es halt alle schon 4-5 Jahre machen. Aber das oder die, den Pfad, den wir gerade gehen, der ist es irgendwie nicht so. Und dann kam halt die Idee, Sportmarke, wir machen alle viel Sport, wie wäre es das? Und dann, ja, könnte man machen. Und dann kam halt die EM. Und dann war halt auch irgendwie da die Aufmerksamkeit da und so. Und dann war halt, ich hatte damals schon bei der EM schon Sachen von der Marke an, also die ersten Musterteile. Und dann war es okay, also entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es halt sein. Und dann wurde das ja irgendwie in die Tat umgesetzt und dann erste Kollektion produziert, rausgebracht, ganze Marketing und so gemacht und ja jetzt das erste Office in Bochum bezogen zusammen und ja, ist sehr cool. Also es kommt sehr gut an, bisher nur sehr, sehr, sehr positive Resonanzen bekommen. Wir haben da auch echt eine sehr, sehr gute Produktion, sehr gute Partner gefunden und sehr happy, wie es sich entwickelt hat und wie es sich auch weiterentwickelt, ja.
Okay, und das Unternehmen besteht aus dir und einem Kumpel,
Schrägstrich Geschäftsführer.
Ja, ja. Okay. Und ihr macht das zusammen alles tatsächlich.
Ja, also natürlich, wir ergänzen uns da einfach sehr gut. Ich bin halt viel so im Marketing und wir machen zusammen dann irgendwie das Design und er ist dann eher super so Produkt und Materialien und so drin, das ist dann so seine Sparte. Ja, deswegen, also wir ergänzen uns da perfekt, haben bei beiden immer so ein bisschen noch die Finger mit im Spiel, aber jeder hat so seinen Hauptbereich und ist ein gutes Team, würde ich sagen.
Okay, und du bist quasi zugleich dann auch Werbegesicht der Marke. Ja. Ich stelle mir das so vor, dass all die Leute jetzt so aus deinem Umfeld dann wahrscheinlich auch herhalten müssen, irgendwie als Model für irgendwelche Fotoshootings, weil es ist wahrscheinlich noch sehr klein, also es ist jetzt noch kein Riesending. Also
ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt im Aufbau und haben dann jetzt die erste Kollektion rausgehauen. Natürlich, also sehr gut verkauft auch und mehr als erwartet, auch ehrlich gesagt. Und ja, wie du schon angesprochen hast, das ist halt irgendwie so, man ist die Person für alles und aus dem Umfeld nimmt man sich dann die Hilfe. Witzige Geschichte, unser erstes Shooting war mit einem Model, was ich Karneval in Köln kennengelernt habe. Wir haben uns gut verstanden, war von einem guten Kollegen von mir, eine Freundin und haben wir dann abgesprochen und 3 Tage später stand man auf der Wiese und haben Fotos gemacht. Also ja, es ist halt junges Unternehmen.
Ja, wie hast du dir das denn alles so beigebracht? Also so irgendwie Design und Marketing und Du schneidest ja auch deine Videos selber und machst irgendwie Bildbearbeitung.
Ja, das ist alles Learning by Doing irgendwie. Also ich habe, wie schon gesagt, ja dieses erste Unternehmen gehabt und damals hatte ich gar keinen Plan von irgendwas, habe mir die Adobe-Programme runtergeladen und stand dann da vor so einem Haufen voller Funktionen und wusste gar nicht, was abgeht. Aber habe mich da dann so ein bisschen reingefuchst und dann Videos geschnitten, Bilder bearbeitet, irgendwelche Shopify-Marketing-Videos geguckt, dann angefangen, meinen Store da irgendwie zu programmieren, in irgendwelchen Foren nach dem perfekten Code gesucht und das Shopify-Icon vor der Karte ein Stück nach links zu rücken und so. Also wirklich auch im Nachhinein denkt man dann so bestimmte Nächte zurück, wo man so eine ganze Nacht eine Sache versucht hat, die dann im Endeffekt gar nichts geändert hat. Aber das ist halt einfach Learning by Doing. Man hat am Anfang ja einfach nicht die Kohle, um sich da alles oder immer für irgendjemand was einzukaufen oder Leute für einen Schnitt zu bezahlen und so. Deswegen, irgendwie One-Man-Army und mal gucken, was passiert.
Du hast einen Reel mal irgendwann hochgeladen, wo du sagst, irgendwie, also dieses erste Unternehmen hat quasi ja nicht funktioniert. Ja. Sieht es denn jetzt bei Rapid so aus, als würde es funktionieren?
Ja, also wir sind natürlich jetzt sehr neu und ich will jetzt hier nichts wie das jinxen, aber momentan sieht es sehr gut aus. Die Kunden sind sehr, sehr zufrieden, sehr viele Käufer, die doppelt kaufen in dem Sinne nach der ersten Bestellung, obwohl wir jetzt erst nur eine Kollektion rausgebracht haben und es fühlt sich sehr gut an. Ja, wir sind sehr happy, so wie es läuft.
Mach mal so einen kleinen Werbeblock, also was zeichnet eure Produkte denn letztlich aus? Also was ist euch als Marke wichtig bei dem, was ihr dann quasi an den Kunden, an die Kundin rausgebt?
Ja, also für uns war natürlich erstmal dadurch, dass ich ja irgendwie für die Marke stehe, also dadurch, dass ich das ja irgendwie so gegründet habe in dem Sinne, war der Community-Gedanke groß und ich habe ja dann alle Produkte halt sehr, sehr, sehr ausgiebig getestet. Also als ich durch Deutschland gelaufen bin, hatte ich genau eine Hose dabei, was dem Geruch nicht gut getan hat, aber dem Härtetest auf jeden Fall. Und wir haben einfach sehr, sehr gute Ansprechpartner für die Produktion. Wie gesagt, der Freund von mir, mit dem ich das zusammen mache, hat einfach unglaublich tiefes Verständnis von Stoffen und von Produktion und welche Zusammensetzungen und so. Ich sitze da manchmal in der Musterbesprechung und frage mich die ganze Zeit, was hier eigentlich abgeht, weil dann nehmen wir da von dem Stoff nochmal was weg und so. Und deswegen, und ich glaube, das ist halt eben dieses Zusammenspiel, einfach dieser Community-Aspekt, dann, dass die Produkte wirklich ja super, super gut entwickelt sind und sehr, sehr gut getestet sind. Und ich denke, was final noch einfach für uns spricht, ist der Preis. Wir haben geguckt, dass es wirklich für jeden affordable ist, dass jeder sich das leisten kann. Und ohne da jetzt irgendwie nach links und rechts zu schlagen, würde ich sagen, dass wir gut immer so 50% günstiger als die Konkurrenz sind, wenn man sich mal so die Marken anguckt, die so ja in unserem Rahmen auch aktiv sind. Deswegen denke ich, dass wir einfach ja das also ein super Produkt gemacht haben für die Leute, die mich verfolgen, aber auch für Leute, die jetzt mal mit dem Laufen anfangen, die schon lange laufen oder die halt gar nichts mit meiner Person zu tun haben.
Okay, jetzt bin ich neugierig. Wieso seid ihr günstiger als die anderen? Also was ist dahinter der Gedanke? Also das wird ja nicht sein, wir wollen so günstig wie möglich produzieren. Ich glaube jetzt mal nicht, dass das so dein Ansatz ist.
Wir waren in der Produktion, haben alles gecheckt, geguckt, dass es faire Bezahlung und dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Wir produzieren in der Türkei. Also für uns war einfach der Ansatz, ich habe ja auch super viele Studenten zum Beispiel als Follower und Leute aus dem Spektrum. Ich bin ja selber Student und man muss ja auch einfach mal sagen, diese Laufszene ist ja mittlerweile auch immer mehr in Mainstream gerückt und es gibt ja viele Brands, wo man dann gerne mal für so ein Singlet oder für ein Laufshirt dann so an die 70 bis 100 Euro blecht und das war halt einfach nicht unser Ansatz, weil also ich könnte mir niemals oder würde es nicht übers Herz bringen, mir ein Shirt für 80 Euro zu kaufen, also das wäre mir das Geld irgendwie zu schade für und deswegen wollen wir halt einfach da, ja ich sag mal, wirklich einen fairen Preis finden, ja.
Okay, du hast vorhin gesagt, ihr habt euer erstes gemeinsames Office in Bochum bezogen und in deinem Fall ist es ja auch tatsächlich so, also derzeit wohnst du wirklich in diesem Office. Ich, wie gesagt, war ja dort, hab dich ja besucht für ein Porträt in der nächsten Runner's World Ausgabe und wobei, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich die aktuelle Ausgabe. Nun ja, ihr werdet sehen. So oder so, du wohnst tatsächlich, derzeit, Stand jetzt, das wird sich vielleicht ändern bis dahin, auf einer Luftmatratze in diesem genau. Office. Da stehen, naja, so Regale mit euren Produkten, die ihr dann von dort auch versendet. Es gibt einen Raum, wo eure beiden Schreibtische gegenüberstehen. Ja, so ein paar Kraftsportgeräte stehen da rum. Inzwischen, glaube ich, auch ein Fahrrad, auf dem du dann indoor auf der Rolle fährst. Ansonsten sehr viel nichts. Ich glaube, eine Küche gibt es auch nicht. Du kochst auf dem Boden auf so einer mobilen Herdplatte. Also das sieht schon prekär aus, wenn man ehrlich ist.
Ja, also wie gesagt, ich bin aus Köln nach Bochum gezogen jetzt und gerade ist noch so ein bisschen Freestyle. Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung. Vielleicht ergibt sich da jetzt auch was, aber bisher ist es wirklich so, dass ich halt hier auf der Luftmatratze penne, dann auch hier koche etc. lebe halt. Ist natürlich in dem Sinne, um mehr zu arbeiten, ganz gut. Ob es jetzt die finale Lösung sein sollte, weiß ich nicht.
Ist, glaube ich, nicht gut für die Work-Life-Balance.
Das definitiv nicht,
ja. Nein. Ja, wobei, als Unternehmer ist man ja eh immer irgendwie genau, mit dem Gedanken auf jeden Fall wahrscheinlich dabei. Ja. Du wirkst auf mich tatsächlich, ich benutze das Wort häufiger für so Typen wie dich, sehr, sehr umtriebig. Also ich habe immer das Gefühl, du musst irgendwie irgendwas machen, irgendwas kreieren, irgendwas erschaffen. Also einfach mal nichts tun, fällt dir sicherlich schwer. Treffe ich damit den Nagel auf den Kopf?
Ja, also das ist definitiv auch nicht, ich sag mal, der gesündeste Lifestyle, aber ich bin einfach so eine Person, wenn ich nichts zu tun habe, dann stresst es mich irgendwie so ein bisschen, dass ich nichts zu tun habe und versuche immer, also ich habe, das ist ja immer das Ding, man kann natürlich immer sagen, das ist viel Arbeit und so, aber das, was ich mache, macht mir enorm viel Spaß und deswegen verstehe ich das oder nehme ich das unterbewusst nicht als Arbeit wahr, wenn ich jetzt sage, okay, ich saß heute noch bis 2 Uhr am Schreibtisch und habe einen Vlog geschnitten oder so, dann sage ich nicht, okay, das war jetzt Arbeit, das war halt, ich habe halt den Vlog geschnitten so und deswegen, ja, also es trifft es ganz gut. Ich mache selten nichts, weil ich halt einfach immer irgendwie was zu tun habe und da auch Spaß dran habe. Deswegen, ich glaube, deine Beschreibung trifft es, wie gesagt, sehr, sehr gut.
Kannst du einschätzen, wie viele Stunden am Tag du mit dem Laufen verbringst, mit dem, wir haben es eingangs so ein bisschen erwähnt, mit dem Influencer-Creator-Ding, dann mit dem Unternehmen und mit Studium, oder ist das alles so fließend, mal so, mal so?
Das unterscheidet sich natürlich von Tag zu Tag. Also ich würde schon sagen, dass ich so täglich so 2 bis 3 Stunden mit dem Training verbringe. und Influencer und Unternehmen und so, das geht ja alles irgendwie einher. Also wenn ich jetzt ein Video für meinen Account mache, irgendeine neue Challenge oder so, dann ist es ja auch irgendwie Marketing für die, für das Unternehmen. Deswegen geht das schon alles irgendwie Hand in Hand und dann Bestellungen verpacken und so ist natürlich ausschließlich das Unternehmen. Also wie gesagt, 2-3 Stunden Training und momentan ist es dann wirklich so, wenn ich dann gar nicht in der Heimat bin oder so, dass der Rest des Tages sich schon irgendwie darum dreht, also dann die anderen Stunden, die ich wach bin, ja.
Du hast in Köln ja mit dem Jurastudium angefangen, mhm. 2 Semester gemacht, wenn ich, ne,
mal. Hey, 6.
6 sogar, ach ja, okay. Ja, ja. Okay, also richtig, richtig weit schon und machst ja. Jetzt in Bochum genau. in Bochum weiter. Ist wahrscheinlich dem Unternehmen jetzt geschuldet, einfach. Ja. Also.
Genau. Also ich war, wie gesagt, in Köln studiert und bin auch nur wegen des Studiums nach Köln gezogen. Und dadurch, dass jetzt in Bochum das neue Office ist, macht es natürlich für mich jetzt mehr Sinn, hier weiter zu studieren, weil immer nach Köln, das sind gut 2 Stunden und ja, die Zeit kann man bestimmt anderweitig besser nutzen, ja.
Wie lange wirst du noch studieren müssen, mindestens?
Das kommt jetzt darauf an. Also für mich ist gerade jetzt die Frage, in welche Richtung es geht mit dem Studium, weil man kann jetzt neuerdings bei Jura auch nach, wenn man so die Zwischenprüfung bestanden hat und den Schwerpunkt, hat man so eine Art, also ein Bachelor of Laws kriegt man dann ausgestellt und mit dem könnte man theoretisch dann auch noch zum Beispiel Master in BWL oder Ähnlichem draufsetzen. Und gerade ist halt für mich die Frage, ob ich in der Jura-Sparte bleiben möchte. Also ich mache jetzt auf jeden Fall meinen Bachelor und gucke dann, ob ich eventuell dann das Staatsexamen mache, also dann Jurist werde. Oder halt vielleicht auch anderweitig studiere, aber das ist auf jeden Fall der Plan, das jetzt durchzuziehen und da einen festen Abschluss zu kriegen.
Okay, also es ist jetzt nicht so, du schmeißt hin, machst alles nur noch für Rapid und für deine Aktion, sondern das Studium wird durchgezogen. Kommen wir was wollen.
Das ist schon Priorität, das ist auf jeden Fall passiert, ja. Ja.
Und wie es danach weitergeht, okay, es ist eine hypothetische Frage. Hast wahrscheinlich keine Ahnung.
In den letzten 365 Tagen hat sich so viel gewandelt, also ich könnte dir jetzt nicht mal 100 Tage Vorsprung geben und sagen, wie es dann aussieht. Also deswegen ist gerade ein bisschen, ja.
Ja, okay, was feststeht im Mai, das Backyard Ultra Ding in Texas. Du hast gesagt, du hast dir einen Trainer genommen. Mhm. Da würde mich jetzt abschließend interessieren, wie war euer erstes Gespräch? Was denkt er über dich und was gibt er dir für Tipps mit an die Hand?
Das Gute ist ja, wenn man einen Trainer im Ultrabereich sucht, dann kriegt man ja meistens die Person, die noch ein bisschen mehr einen weg haben als man selber. Und deswegen war das erste Gespräch so, ich verstehe das absolut, ich bin da auf deiner Seite, finde ich gut deinen Ansatz. Und ja, mein jetziger Trainer ist ja auch schon 330 Kilometer Bretter und so gelaufen. Also der weiß auf jeden Fall, wovon er spricht in dem Sinne.
Magst du einmal verraten, wer das ist?
Ja, ich kann den Namen leider nicht gut aussprechen, aber Pavel ist auch auf Instagram relativ bekannt. Pavel und Ultrarunner heißt er,
glaube ich. Ja. Ich weiß, von wem du sprichst. Okay. Ja, der ist ähnlich drauf wie du.
Ja, und deswegen war das, man hat sich menschlich sehr, sehr gut verstanden, weil es war so klar, okay, da wird jetzt alles in die Vorbereitung reingehauen und da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Okay, ja, ich auch. Wir werden es alle verfolgen können bei Instagram und bei YouTube. Ich werde deine ganzen Accounts und natürlich auch von Rapid, deinem Unternehmen, die E-Mail-Adresse, mein Gott, die Website einmal in den Shownotes verlinken, damit die Leute dich auch finden. Und würde an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, alles Gute für deine Vorhaben. Ich bin sehr gespannt, was das Jahr mit dir macht und was für Aktionen da noch kommen. Ich glaube, das, was du vorhin genannt hast, wird nicht das Letzte sein. Ich glaube, jetzt vor kurzem hast du erst so ganz spontan irgendwas gemacht mit 3000 Höhenmeter Treppe rauf und runter laufen.
Ja, es ging einmal kurz die Zugspitze auf Treppen hoch. Das war wichtig. Ja,
irgendwo im Ruhrgebiet.
Ja, genau. Nee, in den Niederlanden.
Natürlich, Landgraf. Klar. Ja, logisch. Klar, Zugspitze in den Niederlanden, das macht es ja noch schlimmer.
Okay. Nee, aber vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, sehr, sehr angenehm und wie gesagt, dieses Jahr wird noch viel passieren. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, das wird ordentlich lustig.
Wir werden es verfolgen. Alles klar, Kim, vielen Dank, mach's gut.
Ciao.
Ciao, ciao. So, das war mein Gespräch mit Kim Gottwald. Wenn ihr ihn nun genauso cool findet oder auch nur halb so cool findet wie ich, lohnt es sich wirklich, ihm bei Instagram und YouTube zu folgen. Seine Kanäle findet ihr, wenn ihr Kim Gottwald eingebt oder einfach mal in den Shownotes dieser Folge nachschaut.